Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sprechen darf. Und Zahlentheorie und Geometrie, sind die nun alltäglich? Gut, das Wort alltäglich hat ja zwei Bedeutungen. Also etwas Normales, was nicht besonders ist, aber auch etwas, was wir jeden Tag benutzen. Als Mathematiker werde ich Ihnen natürlich versuchen, glaubhaft zu machen, dass die Mathematik, die wir betreiben, alles andere als normal, gewöhnlich ist. Aber ich möchte Ihnen trotzdem auch sagen, dass die Mathematik, die wir machen, jeden Tag benutzt wird. Insofern schon alltäglich ist. Ja, ich hoffe jetzt in den nächsten 30 Minuten Ihnen einen unterhaltsamen Vortrag bieten zu können, bei dem Sie auch, so hoffe ich, wenigstens eine Idee mitnehmen werden. Fangen wir mal an mit dem Alltag. Also Dinge aus dem Alltag. Fangen wir mit unserem eigenen Alltag an, den kennen wir natürlich gut. Was tun wir jeden Tag? Na, wir lesen jeden Tag, die meisten von uns zumindest, unsere E-Mails. Was wir ein bisschen weniger häufig machen, aber doch noch recht häufig, ist, dass wir auf Reisen gehen. Dann nehmen wir dann unseren Reisepass mit. So, das ist sicherlich unser Alltag, unser aller Alltag. Machen wir jetzt einen kleinen Sprung zu dem Alltag von uns Mathematikern oder den Zahlentheoretikern und Geometern. Na, was denken Sie, was wir alltäglich machen? Na, wir beschäftigen uns mit Zahlentheorie, mit Gleichungen und die Geometer mehr mit geometrischen Objekten. Und dann, aufgrund des unterhaltsamen Aspektes dabei, möchte ich noch einen dritten Alltag hier mit ins Spiel bringen, und das ist der Alltag in Gallien und in Rom. Sie sehen dort Cäsar und die anderen kennen Sie. Gut, beginnen wir mit dem etwas fernen Alltag, auch aus historischen Gründen, wie Sie noch sehen werden. Also Alltag in Gallien. Was machte Cäsar so jeden Tag? Gut, Cäsar sollte seinem General Befehle senden. Und wie machte er das? Na, er gab die Befehle einem Boten, den er dann losschickte. Gut, Sie sind nun alle Kenner der französischen Literatur und Sie wissen, dass da bei Probleme auftreten konnten. Was also passieren konnte, war, dass in diesem Fall die Gallier den Boten abgefangen haben und entweder die Nachricht aufgehalten haben oder die Nachricht mitgelesen haben, somit wussten, was für Befehle Cäsar seinem General erteilen wollte, oder am allerschlimmsten sogar den Befehl durch einen anderen ersetzt haben. So, das sind alltägliche Probleme, wie Sie mir sicherlich glauben, aus dem Leben von Cäsar. Und seine alltäglichen Probleme, das werden Sie sehen, haben auch mit unseren alltäglichen Problemen zu tun. Aber auf dieses Problem kommen wir dann auch später noch zurück. Jetzt machen wir den Sprung zu unserem Alltag. Also wir hatten schon angefangen mit E-Mails lesen. Gut, was ist das Problem? Ja, ich möchte gerne, dass niemand anders an meine E-Mails rankommt. Ein weiteres Beispiel, das Bezahlen mit der Mensa-Karte. Heute habe ich es nicht gemacht, aber sonst immer. Und das Studentenwerk, das werden Sie mir glauben, möchte nicht, dass ich diese Karte auflade, ohne Geldscheine in die Maschine zu stecken. Nächstes, das Bezahlen mit der EC-Karte, machen wir auch jeden Tag. Und die drei Punkte deuten an, dass ich Ihnen nicht explizit zu sagen brauche, was wir nicht wollen. Und ein weiterer Punkt, das Telefonieren mit dem Handy. Zwei Dinge sind es da, die ich nicht möchte. Das eine, ich möchte nicht, dass andere meine Gespräche mithören. Und das nächste ist, ich möchte nicht, dass sich jemand anders für mich selbst ausgibt und auf meine Rechnung telefoniert. Das sind Probleme aus unserem Alltag. Und so könnte ich weitergehen. Zum Beispiel, indem ich Ihnen das hier zeige, was Sie vielleicht, die Vorderen, erkennen. Ja, jetzt kommt der Sprung von dem wirklich Alltäglichen zu etwas, was weniger alltäglich ist, und zwar zu Zahlentheorie und Geometrie, und zu etwas, was wirklich nicht alltäglich ist. Das ist nämlich, dass die Mathematik auf der ersten Seite der New York Times steht. Das war 1993 und die linken beiden Spalten sind die erste Seite. Und die Mathematik, die es auf die erste Seite der New York Times gebracht hat, die hat zu tun mit elliptischen Kurven und Modulformen. Und wieso sind die dort hingekommen? Die sind da hingekommen, weil Andrew Wiles den großen Satz von Fermat aus dem 17. Jahrhundert bewiesen hat. So, was sagt dieser Satz? Gut, Sie kennen vielleicht so pythagoreische Tripel. Das sind Zahlen, drei Zahlen, wo das Quadrat der ersten Zahl plus das Quadrat der zweiten Zahl gleich dem Quadrat der dritten Zahl ist. Beispiel, 3 Quadrat plus 4 Quadrat gleich 5 Quadrat. Eben nachrechnen, 3 Quadrat ist 9 plus 4 Quadrat ist 16, 9 plus 16 sind 25, ist tatsächlich ein drittes Quadrat. Und jetzt hat Fermat im 17. Jahrhundert behauptet, dass wenn ich statt Quadrate dritte Potenzen, vierte Potenzen oder allgemeiner n-te Potenzen nehme, dass es dann keine einzige solche Lösung mehr gibt. Und diese eigentliche Herausforderung hat die algebraische Zahlentheorie in den letzten dann 350 Jahren wesentlich geprägt. Und 1993, 1994 ist es dann geschehen, dass Andrew Wiles diesen Satz bewiesen hat, dass also wirklich keine solchen Zahltriple gibt, sodass die Endpotenz des ersten plus die Endpotenz des zweiten die Endpotenz des dritten ist. Und wie hat er das gemacht? Er hat das gemacht, indem er elliptische Kurven und Modulformen benutzt hat. Was auch immer das jetzt ist. Darauf kommen wir nämlich jetzt. Aber was ich Ihnen hiermit natürlich sagen möchte, ist, dass diese Art von Mathematik, die dort gemacht wurde und die wir machen, eben jetzt nicht unbedingt so ganz alltäglich ist. Gut, eine elliptische Kurve möchte ich Ihnen jetzt eine Idee von geben. Gut, dafür gehen wir in die XY-Ebene, also X-Achse nach rechts, Y-Achse nach oben. Und wir gucken uns jetzt in dieser Ebene die Punkte an. Also jeder Punkt hat eine Koordinate, x, y. Und wir gucken uns jetzt solche Punkte an, die eine Gleichung von dem Typ dort erfüllen. Also dass das Quadrat der y-Koordinate irgendwie als Polynom in der x-Koordinate geschrieben werden kann, von dieser Art. Machen wir mal dieses Beispiel, y-Quadrat gleich x hoch 3 minus x. Hier, was hier rot ist, sind alles genau die Punkte, wo die y-Koordinate und die x-Koordinate diese Gleichung erfüllen. Sie sehen, 0 Quadrat gleich 0 hoch 3 minus 0, also der Punkt 0, 0 sollte rot sein oder er ist rot und so weiter. Also das ist ein Beispiel jetzt einer elliptischen Kurve. Die sehen typischerweise dann so aus. Sie können sich natürlich beliebige andere Gleichungen denken und kriegen beliebige andere Kurven hier drin, die vielleicht auch ganz hübsch aussehen. Aber elliptische Kurven haben etwas Besonderes und das ist das Wichtige für das Fortgehende. Sie haben nämlich eine Addition. Jetzt habe ich die elliptische Kurve von gerade mal etwas vergrößert und jetzt zeige ich Ihnen, was das bedeutet, dass es eine Addition gibt. Dafür gehen wir mal aus von zwei Punkten. Ein Punkt P auf der elliptischen Kurve, ein Punkt Q. Und was ich jetzt mache, ich verbinde diese beiden Punkte mit einer Geraden und diese Gerade schneidet die Kurve in einem dritten Punkt. Und diesen dritten Punkt, den spiegele ich einfach nach unten und bekomme diesen Punkt hier und den nenne ich einfach P plus Q. Also zu je zwei Punkten, P und Q, habe ich jetzt Ihnen eine Regel gezeigt, wie ich denen einen dritten Punkt zuordnen kann, den ich dann einfach P plus Q nenne. Dann ja, schneidet jede Gerade die Kurve in einem dritten Punkt. So, da werden Sie gleich sagen, ha, da gibt es doch die Senkrechte und die schneidet nicht in einem dritten Punkt. Und da haben wir auch einen Ausweg für. Wir sagen nämlich einfach, wir nehmen einen gedachten Punkt da irgendwo da oben oder ganz da unten dazu. Und diesen Punkt nennen wir den Nullpunkt. Dann hätten wir auch, dass der Punkt hier mit dem anderen Punkt, der senkrecht drüber steht, den nennen wir dann minus p, p plus minus p, wäre dann genau nach der Formel ein Punkt, der oben und dann nach unten, also außerhalb des Bildes ist. So definieren wir eine Addition, das können wir auf den elliptischen Kurven machen, und zwar so, dass die Addition genau die Regeln erfüllt, wie die Addition der gewöhnlichen, wie die Addition der ganzen Zahlen, die wir kennen. Also wenn ich jetzt Punkte hier nehme, dann kann ich bei der Addition Klammern vertauschen, wie Sie das von den ganzen Zahlen kennen. Sie können die Reihenfolge der Addition verändern, wie Sie das von den ganzen Zahlen kennen. Und dieser gedachte Punkt 0, der ist wie die 0 in den ganzen Zahlen. Wenn Sie die zu irgendeinem Punkt dazu addieren, passiert nichts. Und ich kann gleichzeitig auch subtrahieren. Also nur elliptische Kurven haben diese Eigenschaft, dass man da so eine Regel drauf machen kann, die diesen weiteren Regeln dann erfüllt. Gut, jetzt nur eine kleine Notation. Ich nehme einen Punkt P, okay. P plus P ist ein Punkt drauf, den nenne ich einfach 2P. P plus P plus P, den nenne ich 3P. So weiter, wenn ich das N mal mache, nenne ich es NP. Ist nur eine Notation. So, jetzt gehen wir einen Abstraktionsschritt weiter. Dafür muss ich kurz wiederholen, was eine Primzahl ist. Eine Primzahl ist eine ganze Zahl, die nur durch sich selbst und 1 teilbar ist und nicht anders. Die kleinste ist die 2, dann die 3. 4 ist keine Primzahl, denn 4 ist außerdem noch die 2 teilbar. So gehen Sie weiter, 6 ist auch keine, weil 6 natürlich auch durch 2 und durch 3 teilbar ist. Das ist also eine Primzahl. Jetzt gehen wir nämlich über von elliptischen Kurven zu elliptischen Kurven über endlichen Körpern mit Primzahlanzahl Elementen. Und was das bedeutet, sage ich Ihnen jetzt. So, wir gehen wieder zu so einer Gleichung, die eine elliptische Kurve erfüllte. Nur, dass ich jetzt die x, die vorher rechts standen, auf die linke Seite gebracht und rechts in 0 hingeschrieben. Es ist also nichts passiert. Und jetzt kommt der Abstraktionsschritt. Anstatt dieses gleichen Nulls möchte ich nur noch, dass der Ausdruck auf der linken Seite, also dieser Term hier, durch P teilbar ist, durch meine Primzahl. Ein Beispiel kommt gleich. Und dann beschränke ich mich außerdem auf die Punkte x und y, sodass die Koordinaten zwischen ganze Zahlen sind, die zwischen 0 und p-1 liegen. So, da kommen wir jetzt zu einem. Bevor wir zu einem Beispiel kommen, wollte ich dem Ganzen noch einen Namen geben, nämlich diese Punkte x und y. Ja, wenn ich das hier einsetze und dass der Ausdruck durch p teilbar ist, die Punkte heißen dann die Punkte der elliptischen Kurve über dem endlichen Körper mit p-Elementen. Gut, das ist nur ein Name, aber der Name wird wiederkommen. Und was hier der Punkt ist, ist, dass es immer noch eine Gruppe ist, also ich kann immer noch addieren, ich habe immer noch diese schönen Klammervertauschungsregeln und so weiter. Das müssen wir jetzt glauben, aber es kann man aus dem anderen ableiten. Jetzt ein Beispiel, p gleich 2 die kleinste Primzahl. So, was war jetzt diese Regel, die ich Ihnen eben erklärt habe? Na, wir suchen jetzt die Paare x, y, wo x jetzt entweder 0, 1 ist und y auch 0, 1, sodass dieser Ausdruck hier durch 2 teilbar ist. Gut, das ist ein kurzes Ausprobieren. Es gibt ja nur 4 Paare, die man da anprobieren kann. Und was rauskommt, ist, dass es 0, 1 und 1, 1 ist. 0, 0 zum Beispiel sehen Sie 0, minus 0 plus 0 plus 1 ist 1, das ist nicht gerade. So, das sind diese beiden. Jetzt ist also die, was ich Ihnen gerade erklärt habe, diese elliptische Kurve im endlichen Körper mit 2 Elementen. Die elliptische Kurve hat 3 Elemente, nämlich diese beiden und den gedachten Punkt. So, das ist diese Art von Objekt, mit denen wir gleich arbeiten werden. Dann hatte ich kurz auf der Folie von der New York Times das Wort Modulform erwähnt, denn ich halte keinen Vortrag, ohne das Wort Modulform zu erwähnen. Das ist nämlich mein eigentliches Arbeitsgebiet. Und hier ist nur ein Schlagwort. Modulformen sind Funktionen, die zahlentheoretische Informationen speichern. Das ist das Schlagwort, was Sie vielleicht mitnehmen können. Ein Beispiel, was ich damit meine, wir nehmen wieder diese elliptische Kurve. Ich habe Ihnen gerade gezeigt, da gerade vorgerechnet, wie viele Elemente diese elliptische Kurve über dem Körper mit 2 Elementen hat. Und jetzt gibt es eine Modulform, die diese Information für die elliptische Kurve über jedem endlichen Körper mit p-Elementen, es gibt ja unendlich viele Primzahlen, für jedes p speichert diese Modulform die Information, wie viele Punkte die elliptische Kurve über dem Körper hat. So, das ist die Art von zahlentheoretischer Information, die in einer Modulform enthalten ist. Das habe ich Ihnen jetzt nur eigentlich gesagt, um Sie Ihnen ein bisschen schmackhaft zu machen, dass es dieses Jahr ein Mathematik-Sonderheft der Essener Unikate gibt, in dem ich die Modulformen in wesentlich breiterem Kontext versuche, Nicht-Mathematiker näher zu bringen. So, Modulformen können wir jetzt vergessen. Was wir behalten wollen, sind elliptische Kurven. Und dass elliptische Kurven nicht nur irgendwelche Kurven sind, sondern Kurven, auf denen ich Punkte addieren kann, wobei die gewöhnlichen Regeln gelten. Das ist das, was wir weiterhin brauchen werden. Gut, jetzt machen wir einen Sprung wieder zurück zu den Alltagsproblemen von Cäsar. Also Cäsar ist halt ziemlich verzweifelt. Sie wissen, dass das in Gallien nicht immer so gut gelaufen ist. Und ja, er braucht jetzt eine Idee. Und Cäsar hatte da noch eine Idee. Da kann ich jetzt mal zitieren. Also Zueton, der schrieb über Cäsar. Also, es existieren auch Briefe von Cäsar an Cicero und an Bekannte über Dinge, in denen er, wenn etwas vertraulich übermittelt werden musste, in Geheimschrift schrieb. Das heißt, er veränderte die Ordnung der Buchstaben derart, dass kein einziges Wort mehr ausgemacht werden konnte. Wenn jemand das entziffern und den Inhalt erkennen wollte, so musste er den vierten Buchstaben des Alphabets, also D, durch A ersetzen und so mit den anderen. Also was war Cäsars Idee? So, Cäsar hat also, wenn er in seinem Text ein A schreiben wollte, ein D hingeschrieben. Und entsprechend, wenn er ein B schreiben wollte, hat er ein E geschrieben. Und wenn C, natürlich ein F und so weiter durch. Und wenn Sie jetzt das Wort Angriff nehmen, was so ein typischer Befehl sein könnte, dann kam an Deka Julii. Und das ist jetzt echter Zufall, dass da der Genitiv von Julius steht. Also mir ist später aufgefallen. Aber es ist eine Zeichenfolge, aus der man eigentlich nichts ablesen kann aufs Erste. Dachte zumindest Cäsar. Aber wenn man darüber nachdenkt, das ist eine Sache, auf die man schnell kommt, dass vielleicht dieses Verfahren dahinter steckt. Und ja, Miraculix hatte mit so einer einfachen Verschlüsselung sicherlich kein Problem. Und Cäsar war doch nicht weiter. So, dann wollen wir Cäsar jetzt ein bisschen helfen. Also 2030 Jahre nach Cäsars Tod kann man die Dinge anders anpacken. Und jetzt statt Cäsar und General können wir uns genauso gut auch Handy und Handysendemast, der ist ein bisschen kleiner, das ist ein Handysendemast, vorstellen. Und bevor ich jetzt weitermachen kann, möchte ich Sie gerne bitten, einen Fakt zu glauben. Und der Fakt ist nämlich, dass wenn jetzt Cäsar und der General oder mein Handy und der Handymast ein gemeinsames Geheimnis haben, dann können wir so kommunizieren, dass niemand anders das mitlesen kann. diese große Zahl, in gewissem Weise war die Zahl, die Cäsar benutzt hat, 3. Er hat alles um 3 verschoben. Aber jetzt stellen Sie sich vor, wir haben eine Zahl von der Länge in 8-Punkt-Schreibweise und in dieser Zahl kodiere ich irgendwie, wie ich Blöcke von Text da nach da einschmeiße und alles umherum wische. Da können Sie sich ganz einfach ein Verfahren überlegen, wie Sie in so einer so langen Zahl kodieren, wie ich Buchstaben in einem Text hin und her vertausche und im Alphabet hin und her schiebe. So dass niemand mehr wirklich daraus aus der verschlüsselten Nachricht irgendeinen Sinn zurückgewinnen kann, ohne diese Zahl zu kennen. So, das ist der Fakt, den ich gerne hätte, dass Sie ihn mir glauben, denn darauf basiert jetzt alles. Also die beiden, Handy und Sendemast, brauchen eine riesengroße Zahl, die nur die beiden kennen und niemand anders. Nicht derjenige, der auf meine Rechnung telefonieren will. Jetzt gibt es natürlich ein Problem dabei. Cäsar ist in Rom, der General in Gallien. Ich bin zu Hause, will meine Mails lesen und der Mailserver steht entweder in Duisburg oder in Essen, das weiß ich nicht mal. Ja, ich bin hier, meine Bank ist in Nürnberg. Ich bin hier, der Handymast ist aber weit weg. Und wie kann es nun sein, dass wir beide eine gemeinsame große Zahl kennen, die niemand anders kennt? Ja, ist natürlich das Problem. Irgendwie muss jetzt, könnte man denken, die Zahl von mir zu meiner Bank in Nürnberg oder vom Handy zum Handymast. Also transportiert ein Bote jetzt diese große Zahl, dann gibt es Gefahr. Denn der Bote kann wieder in Hände von den Feinden fallen und die Zahl ist bekannt. Also Kopie oder Fälschung des Schlüssels erlauben, die Nachrichten zu lesen. Dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, ist es überhaupt notwendig, dass ein Bote den Schlüssel transportiert? Muss also irgendwie die Zahl von mir zum Handymast? Oder gibt's eine andere Möglichkeit? So, jeder würde sagen, natürlich gibt es keine andere Möglichkeit. Und das ist der geniale Einfall, den Diffie und Hellman hatten, dass es doch eine andere Möglichkeit gibt. Es ist total gegenintuitiv, aber es gibt eine andere Möglichkeit. Und die möchte ich Ihnen jetzt präsentieren. Und jetzt kommen wir zu der Idee. Ich gerne hätte, dass Sie vielleicht ein bisschen die mitnehmen. So, jetzt sind wir wieder in Rom. Und das Römische Amtsblatt ist vielleicht angelehnt an das Amtsblatt der Uni Duisburg-Essen. Da wird etwas publiziert, das allen bekannt sein soll. Und in diesem Amtsblatt wird jetzt publiziert, dass man zu jeder Kommunikation eine gegebene elliptische Kurve nehmen soll, mit einem Punkt drauf. Jetzt nicht eine elliptische Kurve wie mit diesem Bild, sondern eine elliptische Kurve über einem endlichen Körper. Über einem Körper mit P-Elementen, wie ich Ihnen das hinterher in diesem Abstraktionsschritt gezeigt habe. So etwas soll man verwenden und das soll bekannt sein. Jeder in der Welt soll das wissen. Es ist nicht nur, dass er es wissen darf, er soll das einfach wissen. So, und das wird die Basis der Kommunikation sein. Wir verbreiten eine Information, die ganz öffentlich ist. Keine Geheimnisse darum. So, und jetzt, also wie gesagt, die Kurve und ein fixierter Punkt darauf sind bekannt. So, jetzt wollen Cäsar und sein General sich auf eine große Zahl einigen, die nur sie kennen und niemand anders. So, wie machen die das? Also Cäsar wählt jetzt eine Zahl A, irgendeine natürliche Zahl A, und der General eine natürliche Zahl B. Das machen sie in ihrem Stellenkämmerchen, wo niemand zuguckt. Dann berechnen sie A mal P. Also Cäsar A mal P und der General B mal P. Und jetzt brauchen beide einen Boten. Beide nehmen jetzt also einen Boten. Cäsar nimmt den Boten und schickt, was er ausgerechnet hat, A mal P, an den General, der A mal P dann auch empfängt. Und der General verschickt sein Produkt B mal P an Cäsar, der das auch empfängt. Und jetzt kommt der Schritt, was beide machen. Na, Cäsar hat jetzt B mal P empfangen und er nimmt es einfach mit A mal. Dann hat er A mal B mal P. Und der General empfängt A mal P und nimmt es mit B mal. Dann hat er B mal A mal P. Und jetzt nach den Rechenregeln, es ist beides gleich A mal B in Klammern mal P. Also beide kennen einen gemeinsamen Punkt auf der Kurve. Was dann gleichbedeutend ist mit einer Zahl, wenn Sie einfach die X-Koordinate zum Beispiel nehmen. Also beide kennen etwas gemeinsam. Und das habe ich jetzt genannt, gemeinsames Geheimnis. Aber warum sollte das ein Geheimnis sein? Vielleicht, bevor ich jetzt weiterklicke, gehen wir nochmal das hier durch. Das ist nämlich wirklich ganz, ganz simpel. Nehmen wir mal an, Cäsar wählt sich die 3 und der General die 5. So, Cäsar berechnet 3 mal P und der General 5 mal P. Cäsar schickt 3 mal P an den General, der empfängt 3 mal P. Der General hatte sich die 5 gemerkt. Also 5 mal 3 mal P, der hat 15 P hier ausgerechnet. Umgekehrt, er hatte sich die 5 gemerkt, 5 mal p. Cäsar kriegt 5 mal p, nimmt es mit der 3 mal, ist auch bei 15 p. Ja, das ist das Einzige, was dahinter steckt. Und beide wissen jetzt 15 p. Aber warum sollte das ein Geheimnis sein? So, das ist jetzt die Frage. Und dann muss ich Ihnen erstmal sagen, diese elliptische Kurve über dem endlichen Körper, das ist jetzt nicht über dem Körper mit 2 Elementen, wie in meinem Beispiel, sondern es ist über einem Körper mit einer Primzahlanzahl Elementen, wo die Primzahl, wenn ich sie in Dezimalschreibweise schreibe, mindestens 68 Ziffern haben sollte, nach jetzigem Stand der Dinge. Und da habe ich Ihnen jetzt mal so eine Primzahl mitgebracht. Also es ist nicht mehr 2, das ist was Riesiges. So, dann stellt sich die Frage natürlich, Entschuldigung, bevor sich die Frage stellt, muss ich noch sagen, dass die Zahlen A und B, die der Cäsar und der General wählen, dass die auch die gleiche Größenordnung haben sollten. So, jetzt stellt sich dann die Frage, kann man mit so großen Zahlen überhaupt noch rechnen? Und das ist genau die entscheidende Frage, die man stellen muss. Die Antwort darauf ist nämlich Ja und Nein. Also wieder ein Jein. Ja. Wieso ist die Antwort Ja? Ja, Ja ist dafür, ich muss, wenn ich meine große Zahl A habe und meinen Punkt P, dann kann ich A mal P immer noch ganz schnell ausrechnen. Ich habe Ihnen jetzt hier einfach mal ein Beispiel mitgebracht, das ich jetzt nicht durchexerzieren werde. Aber die Zahl 103, ich will jetzt 103 mal P rechnen. Da könnten Sie ja denken, ich muss jetzt P plus P 103 mal machen. Aber das wäre dann riesig viel. Aber das stimmt nicht. Wenn man das geschickt macht mit Addieren und Verdoppeln, dann kann man das in zweimal so viel Rechenoperationen machen, wie hier die Anzahl von 103 in Binärschreibweise ist. Das sind 7. Das heißt, bei meiner Zahl mit 224 Binärstellen brauche ich maximal 448 Mal was aufzuaddieren. So, da wollte ich jetzt doch nicht mehr genauer drauf eingehen. Aber das können Sie sich überlegen, wie Sie das machen, indem Sie nur addieren und mal 2 nehmen und nichts anderes. Vielleicht ja, 103 kann man binärschreibweise so schreiben, 1 plus 2 und am Anfang p plus 2p und als nächstes will ich 2 mal 2p, aber 2p habe ich schon ausgerechnet, muss ich das nur noch verdoppeln und drauf addieren. Und hier, das hatte ich schon ausgerechnet, verdoppel, verdoppel, verdoppel und wieder drauf addieren. So in der Art, das ist nur, um Ihnen das zu zeigen, dass es kürzer geht, als und zwar wesentlich kürzer, als 103 mal p plus p plus p plus p zu machen. Also das geht bei so großen Zahlen immer noch sehr schnell, immer noch gut. Also man kann mit so großen Zahlen noch rechnen. Aber man kann auch mit so großen Zahlen nicht mehr rechnen. Denn jetzt das Umgekehrte, ich habe meinen Punkt P und das A mal P, also das Produkt, die beiden sind jetzt gegeben. Und jetzt fragt mich jemand, was ist denn jetzt die Zahl A? Und da sagen Sie natürlich, kann ich das immer noch? Ich kann immer noch die Zahl A rausfinden. Na, ich gucke, ob A mal P gleich P ist. Ist es gleich 2P? Ist es gleich 3P? Ist es gleich 4P? Und irgendwann werde ich schon Übereinstimmung finden. Aber jetzt gucken Sie sich diese lange Zahl an und dann wissen Sie, dass nicht nur Sie das nicht mehr erleben werden, sondern im Allgemeinen auch das Universum das nicht mehr erleben wird, dass da eine Übereinstimmung auftritt. Und jetzt die Nachricht ist, dass, obwohl sich die Mathematiker viel Gedanken darüber gemacht haben, niemand weiß, wie man dieses Problem schnell lösen kann. So bei diesen 224 binärstellenlangen Zahlen würden nach dem jetzigen Stand der Dinge alle Computer der Welt Jahre brauchen, um aus P und AP die Zahl A auszurechnen. Das ist der Schlüssel. Also man kann mit so großen Zahlen schnell den Punkt multiplizieren mit der Zahl, aber die rückgängige Sache kann man nicht machen. Gucken wir uns das an nochmal, was unser Schema, was wird jetzt eigentlich verschickt? Na, der Bote hier, der hat es, die A mal P verschickt, ja. Und dieser Bote, der transportiert B mal P. Also, wenn der Bote abgefangen wird, dann weiß man A mal P, vielleicht auch B mal P. Aber jetzt, weil man damit nicht rechnen kann, mit diesen großen Zahlen, weil man diese umgekehrte Sache nicht machen kann, kann jetzt niemand A oder B rausfinden. Und dementsprechend kann auch niemand dann A mal B mal P rausfinden. Dafür müsste man nämlich aus AP und BP müsste man A und B ausrechnen, um das hinzukriegen. Und aus AP und P und BP und P kann man aber A und B nicht ausrechnen. Und dementsprechend ist dieses A mal B mal P wirklich ein gemeinsames Geheimnis. Geheimnis in der Art, dass es viel zu lange dauern würde, dass es keine praktische Möglichkeit haben, es wieder rückgängig auszurechnen. Als also in der Tat ein gemeinsames Geheimnis, worauf sich die jetzt verständigt haben. Mein Handy und der Sendemast. Oder vielleicht dann auch in ihrer Fantasie Cäsar und, oder in meiner Fantasie Cäsar und der General. Also da müssen die Gallier dann doch wieder auf ihre altbewährten Methoden zurückfallen. Gut, kommen wir wieder ein bisschen mehr zu unserem eigenen Alltag. Ich hatte Ihnen schon gesagt, diese Art mit elliptischen Kurven, das habe ich noch nicht gesagt, aber ich habe Ihnen das suggeriert, mit dem Handy und dem Sendemast. Ja, hier steckt irgendwo auf dem Chip, hat man mir versichert, auf der SIM-Karte eine elliptische Kurve. Und jetzt das neuere Beispiel ist der E-Pass, der neue Reisepass. Ich habe ihn noch nicht, aber vielleicht haben viele von Ihnen ihn schon. Und in diesem Reisepass, in dem Chip, sitzt eine elliptische Kurve. Denn mit diesem Reisepass, also man möchte natürlich zwei Dinge. Man möchte auf der einen Seite, dass die Daten, die auf dem Reisepass gespeichert sind, zum Beispiel natürlich Ihr Geburtsdatum, Ihr Geburtsort und was nicht alles und wahrscheinlich dann noch Ihr Fingerabdruck, dass die so signiert sind, dass Sie die nicht fälschen können und niemand anders die fälschen kann, dass nur die Bundesdruckerei den Pass machen kann, der dann als echt durchgeht. Und als nächstes, jetzt sind Sie in den USA angekommen, stehen in der langen Schlange, eine Dreiviertelstunde, wie immer. Und wenn Sie dann da sind, geben Sie Ihren Pass dem freundlichen Herrn und der hält ihn dann auf sein Lesegerät, um den Chip auszulesen. Aber jetzt steht vielleicht jemand anders, ein kleiner Krimineller, hinter Ihnen in der Reihe mit so einem kleinen Empfänger und liest einfach alles mit, was das Lesegerät mit dem Chip per Funk kommuniziert. Und dieser Kriminelle hinter Ihnen, der soll die Kommunikation nicht, der kriegt dann irgendwelchen Wirrwarr mit, aber er soll da keine, nicht Ihren Fingerabdruck und nicht Ihre Daten rauslesen können. Und für diese beiden Aufgaben sind auf dem Chip hier drin elliptische Kurven implementiert. Elliptische Kurven über einem endlichen Körper mit so einer langen Anzahl Elementen. Das ist also vielleicht die aktuellste Anwendung in großen Maßstaben. Dann gibt es, jetzt um zum Abschluss zu kommen, natürlich noch andere Verschlüsselungsverfahren. Ich habe Ihnen jetzt ein bisschen was von elliptischen Kurven erzählt. Verallgemeinerung davon wäre, was wir Abelsche Varietäten nennen. Es wird noch ein bisschen wenig benutzt. Dann, was man am Computer meistens gebraucht, um sicher zu kommunizieren, zum Beispiel, wenn ich meine Mails lese, das ist jetzt keine elliptische Kurve, soweit ich weiß, sondern ein Verfahren, das heißt RSA. Und zu guter Letzt gibt es noch ein anderes Verfahren, das ist ein bisschen so wie das, was ich Ihnen mit elliptischen Kurven vorgeführt habe, nur dass es nur ein Wort in der multiplikativen Gruppe eines endlichen Körpers geht. Also das sind so die gängigen Verfahren und Anwendungen habe ich Ihnen schon genügend gesagt. Aber bevor ich jetzt aber zur letzten Folie komme, werde ich jetzt mal gerade den Anlass nehmen, diskrete Logarithmen in endlichen Körpern, die zweite Werbepause sozusagen zu machen. Es findet am 14. Juni der Tag der Mathematik statt. Da gibt es das Programm und dort hinten liegt auch ein Plakat. Und jetzt muss ich nur kurz den Bogen wieder kriegen. Da wird es also eine ganze Menge interessante Vorträge geben, so hoffe ich doch. So, ich werde auch einen Vortrag halten und da werde ich über diskrete Logarithmen in endlichen Körpern reden, womit ich also den Bogen wieder hierhin geschafft hätte. Also das ist zwar mehr oder weniger, also ein bisschen auf Schüler ausgerichtet, aber es ist für alle, so hoffen wir doch, interessant und alle sind herzlich eingeladen dafür. Also hier sind die Anwendungen von einer ganzen Menge Verschlüsselungsverfahren. So, dann zum Abschluss, also ich hoffe Ihnen jetzt glaubhaft gemacht zu haben, dass die Mathematik, die wir machen, etwas Besonderes ist, aber doch in dem Sinne, den ich Ihnen gezeigt habe, alltäglich. Ja, damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.